Dieser erste Punkt reicht schon völlig aus, weil das natürlich diese telemedizinischen Plattformen, die per Fragebogen agieren, aushebeln würde. Dann ist dieses Versandverbot obendrauf over the top, würde ich sagen.
PZ Nachgefragt. Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Alexander Müller, ich bin Chefredakteur der PZ und heute sprechen wir über Cannabis. Und dazu begrüße ich recht herzlich Apothekerin Dr. Christiane Neubauer, Geschäftsführerin des Verbands der cannabisversorgenden Apotheken. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung und dass wir uns über dieses Thema heute unterhalten können, was ja sehr spannend ist.
Aktueller denn je ist, genau. Wir haben uns einen guten Zeitpunkt ausgesucht. Wir wollen vielleicht noch kurz den Verband vorstellen, der als Ziel ja sowohl die politische Einflussnahme, da kommen wir später noch zu, aber auch die Kompetenzausbildung der cannabisversorgenden Apotheken vorsieht. Erklären Sie mal kurz, wie viele Apotheken sind in dem Bereich tätig und was sind da so die besonderen Herausforderungen?
Also cannabisversorgend sind natürlich mehr Apotheken, als jetzt in unserem Verband Mitglied sind. Aber wir haben immerhin mittlerweile 150 Apotheken, die sich unserem Verband angeschlossen haben. Und es werden täglich mehr, was uns sehr freut. Wir haben die Akademie gegründet im letzten Jahr, um Apotheken zu zertifizieren, auszubilden und die Kompetenz zu erhöhen, damit wirklich eine umfassende und gute Beratung und Versorgung von Patientinnen und Patienten erfolgen kann.
Wir waren schon verabredet für dieses Gespräch und dann, deswegen passt das so hervorragend in die Zeit, kam am Montag dieser Woche der Referentenentwurf aus dem Bundesgesundheitsministerium, mit dem der Vertrieb von Cannabis eingeschränkt werden soll. Also Gesundheitsministerin Nina Wagen möchte diesen, ich sag mal, Gänsefüßchen Fragebogen-Plattform den Saft abdrehen, bei den Patienten mit ein paar Klicks ein Rezept ausgestellt bekommen. Wie finden Sie das grundsätzlich und glauben Sie, dass das gelingen kann?
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das gelingen kann, zumal wir ja vorher auch schon ein Gutachten haben erstellen lassen, ein strafrechtliches Gutachten, inwieweit Apotheken überhaupt mit solchen Plattformen kooperieren dürfen. Und da ist auch irgendwie herausgekommen, dass natürlich eine direkte Kooperation mit Apotheken, die nur über einen Fragebogen Rezepte ausstellen, dass da die Belieferung sehr fraglich ist, weil davon ausgegangen wird, dass die Apotheke natürlich, wenn sie direkt kooperiert mit dieser Plattform, darüber Bescheid weiß, dass nur per Fragebogen verschrieben wird und das wären dann keine gültigen Rezepte. Und darauf haben wir unsere Mitglieder auch alle hingewiesen. Und das ist ein ganz wichtiger Fakt. Also insofern, was hier aufgegriffen wurde, das ist absolut richtig. Diese Fragebogen, reinen Fragebogenverschreibungen sind nicht sinnvoll und auch nicht rechtsgültig.
Also insofern kann man sagen, das Ziel der, ich hatte es schon gesagt, politischen Einflussnahme, ist selten ein Verband so schnell an sein Ziel gekommen, denn das Gutachten ist ja noch nicht sehr alt. Es soll aber noch ein bisschen darüber hinausgehen, nicht nur diese Fragebogen-Websites zu finden, wo tatsächlich ja dann einfach man ein Rezept mehr oder weniger kommentarlos ausgestellt bekommt, sondern zweiter Punkt sieht vor, eben auch den Versand zu verbieten von medizinischem Cannabis. Und da könnte ich mir vorstellen, sind nicht alle Ihre Mitglieder begeistert von.
Nein, also das sehen wir sehr kritisch, weil wir haben einfach keine flächendeckende Versorgung. Das ist so.
Sie hatten gesagt 150 Mitglieder. Wie viele Apotheken haben Sie eine ungefähre Vorstellung? Gibt es insgesamt, die in dem Bereich aktiv sind?
Ja, also zwischen 2.500 und 3.000 vielleicht jetzt. Wir haben damit aber keine Flächendeckung erreicht. Das heißt, der Versand ist da wichtig. Es sind viele Vor-Ort-Apotheken. Ne? Also ich spreche jetzt nicht die großen Versender an, sondern es geht um Vor-Ort-Apotheken, die eine Versandhandelserlaubnis haben und damit dann Cannabis an Patientinnen und Patienten verschicken. Also es geht ja nur um die Blüten. Ne? Das müssen wir hier nochmal ganz klar festhalten. Es geht nicht um die anderen Anwendungsformen. Es geht hier ausschließlich um die Blüten. Und da ist es ganz wichtig, wir haben schwerkranke Patientinnen und Patienten, denen nicht zumutbar ist, dass sie einmal quer durchs Land fahren, um eine Apotheke zu finden, die jetzt cannabisversorgend ist. Deswegen sehen wir dieses Versandverbot sehr, sehr kritisch. Und der Punkt, also wenn man das gelesen hat, gibt es einen Punkt Nachhaltigkeit. Und da geht es explizit darum, dass es um gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters, dass das gewährleistet werden soll und das wohlergehend gefördert werden soll dadurch. Das sehe ich aber nicht in Bezug auf schwerkranke Patientinnen und Patienten, die einfach nicht mobil sind und die auf so eine Art des Versandes angewiesen sind.
Das heißt, aus Ihrer Sicht würde es reichen, wenn man das Online-Ausstellen von Rezepten unterbindet, den Versand aber weiterhin zulässt?
Genau, das würde ja, also dieser erste Punkt reicht schon völlig aus, weil das natürlich diese telemedizinischen Plattformen, die per Fragebogen agieren, aushebeln würde. So, und dann ist dieses Versandverbot obendrauf, ist over the top, würde ich sagen, weil wir brauchen einfach da weiterhin den Versand, solange wir keine flächendeckend haben, und das haben wir nicht.
Können Sie da eine Stellungnahme abgeben in dem Verfahren als VCA?
Ja. Wir sind aufgefordert, eine Stellungnahme abzugeben. Selbstverständlich werden wir die auch abgeben. Und wir müssen ja Alternativen finden. Das Gesetz war ja ursprünglich mal so geplant, dass wir das Konsumcannabisgesetz haben und das Medizinalcannabisgesetz. Das heißt, es sollte natürlich auch das Modellprojekt geben, wo es Abgabemöglichkeiten gibt, auch außerhalb des Rezeptes. So, das ist nicht erfolgt und ich sehe auch nicht, dass das kommen wird. Aber wir brauchen ja irgendwie Alternativen für all die Patienten, die vielleicht nicht so schwerwiegende Symptome haben. Das heißt, mit einer leichten Symptomatik ist es natürlich schwer, einen Arzt zu finden, der ein Cannabis verschreiben würde. Da müssen wir doch einen Zugang ermöglichen.
Das klingt sehr nach OTC-Switch.
Definitiv, definitiv. Und das ist noch nicht mal unsere ureigene Idee gewesen. Diese Idee hat schon letztes Jahr im April Thomas Preis vorgebracht.
Heutiger Abda-Präsident und damals genau. Noch Verbandsvorsitzender vom Apothekerverband Nordrhein. Heute auch noch, aber heute ist er zusätzlich Abda-Präsident, zur Einordnung kurz.
Genau, und er hat da schon zu einem OTC-Switch aufgefordert. Und zusätzlich in diesem Jahr hatte ich zusammen mit der Simone Borchert von der CDU ein Panel besucht in Berlin, den Future Talk von Better Trust. Und da brachte sie diese Idee auch auf, des OTC-Switches der Blüte, der Cannabis Blüte.
Ist aber im Moment in dieser Gesetzesänderung, die jetzt vorgesehen ist, der Referentenentwurf, über den wir gesprochen haben, noch keine Rede von?
Nein, da ist keine Rede von, aber wir müssen ja irgendeine Alternative bieten. Und deswegen wäre es natürlich ganz wichtig, wenn diese Alternative kommt. Wir werden diesen Vorschlag auf jeden Fall aufgreifen und unterbreiten, zumal ja schon aus der CDU dieser Vorschlag kam. Und ich denke, deswegen ist es wichtig, jetzt hier konstruktive Vorschläge zu machen. Und das wäre so ein konstruktiver Vorschlag, weil wir können beraten in der Apotheke, wir können Ausweise kontrollieren, wir können kontrollieren, dass nicht vor dem 21. Lebensjahr was abgegeben wird. Wir können auch suchtpräventive Maßnahmen ergreifen, indem wir, wenn wir merken, dass da offensichtlich ein Fehlgebrauch oder Missbrauch erfolgt, können wir zum Beispiel an Beratungsstellen verweisen. Also all das können wir tun in der Apotheke. Mhm.
Wäre ja sowieso nochmal ein zusätzlicher Schritt des Gesetzgebers, aber auch in dem jetzt geplanten sind wir noch in einem frühen Stadium des Referentenentwurfs. Deswegen würde ich gerne nochmal auf Ihr Gutachten zurückkommen, wo Sie ja die Strafbarkeit quasi schon nach heutiger Rechtslage sehen, wenn eine Apotheke so ein Rezept beliefert. Und wie muss ich mir das jetzt konkret vorstellen? Was heißt kooperiert? Reicht es, da auf der Plattform gelistet zu sein? Oder wann muss eine Apotheke davon ausgehen, dass ein Rezept quasi zu Unrecht ausgestellt wurde?
Nein, also da geht es um Kooperationen, die wirklich per Vertrag geschlossen wurden mit dem Anbieter der Plattform. Und Apotheken, die gelistet werden auf diesen Plattformen, die meist noch nichts mal wissen von deren Listung, das erfolgt nämlich ohne Zustimmung der Apotheke, die sind damit natürlich nicht gemeint, sondern all die, die wirklich einen schriftlichen Vertrag mit der Plattform geschlossen
aber
haben.
Aber da kommt man doch selten dran, oder? An so eine schriftliche Vereinbarung.
Das ist richtig. Da kommt man natürlich, also eine Apotheke wird das wahrscheinlich nicht freiwillig herausgeben, so eine schriftliche Vereinbarung. Aber davon wird eben ausgegangen, ne? Also von dieser Vereinbarung, von einer schriftlichen Vereinbarung, die man getroffen hat. Mhm. Und da wird von einer Mittäterschaft dann ausgegangen, dass man weiß, dass diese Plattform nur über Fragebogen agiert. Mhm. Also ich würde aber sowieso, wenn bekannt ist, dass eine Plattform über Fragebogen Rezepte verschreibt, wäre ich in jedem Fall, ob nur mit oder ohne Vertrag, wäre ich vorsichtig, gerade im Moment.
Das ist ja sozusagen auch die im negativen Sinne Endstufe der Telemedizin. Es gibt aber ja auch noch sowas wie eine gute Telemedizin, wo man tatsächlich mit einem Arzt oder einer Ärztin spricht. Jetzt hat aber gerade beim Thema Cannabis das Landgericht München I in einer aktuellen Entscheidung gesagt, dass das bei Cannabis eigentlich auch nicht geht, eben aufgrund des Missbrauchspotenzials und der Suchtgefahr. Sehen Sie da auch noch mögliche Auswirkungen, bevor wir diese Gesetzesänderung sehen werden?
Ja, ich finde es jetzt schwierig, die Telemedizin komplett zu verbieten. Also eine gut gemachte Telemedizin, denke ich, kann da sehr hilfreich sein, weil auch da haben wir wieder das Problem, wir haben viel zu wenig niedergelassene Ärzte, die sich mit der Versorgung oder der Verschreibung von Cannabis beschäftigen oder auch auskennen. Also diese Lücke muss irgendwo geschlossen werden. Da ist eine gut gemachte, seriöse Telemedizin absolut hilfreich, gerade für Patientinnen und Patienten, die zum Beispiel auf dem Land leben und keine Möglichkeit haben, einen Arzt zu finden.
Also dann fasse ich mal zusammen, für die machen wir eine gute Telemedizin, die kriegen es verordnet und die anderen sollen es als OTC in der Apotheke kaufen können. Dann hätten wir es glatt gezogen.
OTC vielleicht für all die, die geringfügigere Symptome haben. Das geht ja oft auch geht um Schlafstörungen zum Beispiel. Also wenn ich kein so komplexes Symptombild habe und eine schwerwiegende chronische Erkrankung habe, dann muss irgendwo ein anderer Zugang geschaffen werden als der des Schwarzmarktes, der ja eigentlich ausgetrocknet werden soll. Bloß wenn ich keine Zugangsmöglichkeiten habe, dann wird es schwierig. Und wie wir ja sehen, die Anbaugemeinschaften funktionieren auch nicht so, dass sie flächendeckend funktionieren würden, dass es da Zugänge gibt. Also wir müssen ja irgendwo noch einen weiteren Zugang schaffen.
Nochmal kurz zurückkommen zu dieser Strafbarkeitsfrage. Die Apothekerkammer Nordrhein geht ja gegen solche Plattformen vor, zum Teil auch gegen Apotheken, die da sich beteiligen oder zumindest sehr aktiv da sind. Unterstützen Sie das? Würden Sie auch gegen eigene Mitglieder vorgehen, die sich an solchen Modellen beteiligen?
Nein, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir haben die Aufgabe aufzuklären, unsere Mitglieder aufzuklären, was geht, was geht nicht. Und was jedes Mitglied selber daraus macht, ist natürlich deren Sache. Wir haben als Verband einfach die Aufgabe, dafür Verklärung zu sorgen. Und sonst ist es schlecht, sonst heißt es hinterher, hättet ihr mal was gesagt. So, wir haben was gesagt, deswegen auch das Rechtsgutachten. Wir haben auch damals ein Gutachten erstellen lassen zur Preisbildung auf Privatrezepten, um da eben für Aufklärung zu sorgen, damit ja da keiner sagen kann, er hätte nicht Bescheid gewusst. Also das ist unsere Aufgabe, aber nicht eigene Mitglieder da irgendwo anzuzeigen oder zu melden.
Okay, wir haben das Rechtsgutachten, wir haben den Referentenentwurf, das jetzt gestartete Gesetzgebungsverfahren. Gucken Sie doch mal für uns in die Glaskugel. Was erwarten Sie, wie sich der Markt verändern wird?
Ja, der Blütenmarkt wird sich extrem verändern. Also das wird so sein, dass viele Plattformen verschwinden werden. Es werden immer weniger Blüten verschrieben werden, das glaube ich, weil niedergelassene Ärzte scheuen sich jetzt schon überhaupt Blüten zu verschreiben. Die haben ja dann oft an diese telemedizinischen Plattformen verwiesen. Wenn die jetzt wegfallen, wird das sehr schwierig für alle Patientinnen und Patienten, die auf Blüten eingestellt sind. Da könnte es kritisch werden und an die müssen wir einfach auch denken, weil es gibt auch viele schwerkranke Patientinnen und Patienten, die auf Blüten eingestellt sind. Und hier müssen wir irgendwo für Alternativen sorgen und für deren Versorgung irgendwo sorgen, dass die nicht irgendwo hinten überkippen. Es gibt ja auch genügend, die dafür auch eine Kostenübernahme haben. Das darf man auch nicht vergessen. Auch da muss es ja noch die Möglichkeit geben, gerade für die GKV-Blütenpatienten, da muss der Versand möglich sein. Das kann nicht sein, dass sie eine Kostenübernahme haben über die Krankenkasse und können aber nicht versorgt werden, weil sie keine Apotheke in der Nähe haben.
Sagt Apothekerin Dr. Christiane Neubauer, Geschäftsführer des Verbands der Cannabisversorgenden Apotheken. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
PZ Nachgefragt. Der Podcast für das Apothekenteam.